Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Willkommen. Wir sind unter anderem in Nürnberg beim Lehrer von Albrecht Dürer. In Wien sind wir auch bei einer Endzeitoper im Burgtheater und bei Marius Müller Westernhagen, der mit einem Musikerkollegen namens Platzhirsch sehr unangenehme Situationen erleben musste, weswegen der sich nicht wundern muss, dass Westernhagen mit ihm bricht.
Ich koche halt gerne und manchmal koche ich Spaghetti und lade ein paar Freunde ein, so wie auch an jenem Abend. Und Platzhirsch meinte dann vor allen anderen Leuten, dass die Nudeln zu weich wären. Ich koche seit Jahren Spaghetti. Ich liebe Italien und immer 7 Minuten. Und bisher hat sich auch keiner beschwert. Ich habe das auch gelernt von einem Italiener. Also es ist absurd, diese Behauptung und besonders vor allen Leuten.
So, und jetzt zu den Kollegen von Frust, dem Magazin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frust. Und das sind heute unsere Themen. Angelogen, der Fälschungsskandal um Tierfilmer Andreas Besicke. Angestellt, das neue Leben von One-Hit-Wonder Platzhirsch. Und angezählt, die jüngste Niederlage von Boxlegende Butcheroni.
Faszinierende Themenauswahl im neuen Magazin im Ersten läuft gerade live, beziehungsweise noch lange in der Mediathek. Frust, das Magazin, das neue Satireformat von Olli Dietrich. Der Moderator, gespielt von ihm, die Protagonisten aus den Filmen, ebenso gespielt von ihm und alles im Stil eines ARD-Investigativ-Journals. Olli Dietrich, beeindruckend, ich habe mich wirklich weggehauen.
Tag, Herr Balzer, das freut mich aber sehr.
Ja, ich habe wirklich sehr, sehr gelacht, was ich schon gesehen habe. Allein schon die Art und Weise, wie Sie die Ästhetik und die Erzählweise von öffentlich-rechtlichen Investigativjournalen dort zeigen und auch zum Teil versuchen zu imitieren. Was genau war die Kernidee Ihrer neuen Show?
Ach naja, man muss das in dem Reigen sehen der anderen Formate. Das ist jetzt der 10. Film. Wir sagen immer so ein bisschen als Arbeitstitel, das ist ein Zyklus, in dem wir uns eben unterschiedlichen Fernsehgenres nähern. In diesem Fall ist es das klassische investigative Reportageformat, das Magazin, das wir natürlich auch bei privaten Sendern erkennen, von Promi-Magazinen, die sehr glamourös und bunt daherkommen, wie Exklusiv oder so, über Sachen wie Stern-TV bis hin eben auch zu Titelthesen, Temperamente, Aspekte, Plus, Minus, Panorama, Monitor, das ist eigentlich alles hier zu finden. Das ist eigentlich ein Destillat all dieser wichtigen Magazine, in denen es einen Moderator gibt, der im Grunde genommen zwischen den Beiträgen moderiert und von A nach B leitet und wir in den Reportagen dann sehr, sehr taffe, aufklärerische Beiträge über Menschen und Geschehen zeigen. Das ist eigentlich die Sammelerklärung für all das. Und das bietet auch immer wieder ganz tolle Steilvorlagen, muss
ja
man sagen.
Also mein persönlicher,
das mal zu machen, ne?
Ja, mein persönlicher Favorit ist tatsächlich der Satz, die Spur führt nach Bad Oeynhausen. wo sich so, oder ihr Investigativmagazin, was ich einfach mal so nenne, Frust, das Magazin, auf die Spuren von Platzhirsch begibt, von Holger Platzek, also besser bekannt als Platzhirsch, großer Musikstar, offenbar zu einer gewissen Zeit mit einem gewissen Marius Müller-Westernhagen zusammengearbeitet, der da tatsächlich als reale Quelle auftaucht und eben über seinen gefallenen Kollegen dort spricht. Das ist ja so ein bisschen auch die Grundidee Ihres Magazins, dass man eben so gefallene Promis und Halbpromis porträtiert, und Sie haben tatsächlich den echten Marius Müller-Westernhagen, der ja auch Schauspieler ist, gewonnen dafür.
Ja, naja, also Marius ist auch nicht zum ersten Mal dabei und auch die Figur Platzhirsch ist nicht zum ersten Mal in diesem Zyklus dabei. Den habe ich schon einmal gespielt vor 3, 4, 5 Jahren in der Talkshow-Parodie Das Talk-Gespräch. Da ist er dann aufgetreten und da haben wir schon da erzählt, dass er eben bei Marius in der Band lange Jahre als Gitarrist war, jetzt durchstartet, die Band verlässt, um Solo-Karriere zu machen und was eigentlich daraus dann geworden ist. Sein erster Hit war ja Chillin' Con Carne und dann hat er Oberwasser bekommen und geguckt und gesehen, wie er sich dann sozusagen stolz positioniert.
Ist ihm zu Kopf gestiegen offenbar, der Ruhm, ja, oder?
Man weiß es nicht, aber natürlich hat Marius damals auch schon mitgespielt und er spielt auch jetzt wieder mit, wie eben viele andere tolle Kollegen. Das finde ich ja auch das Besondere daran, dass ich natürlich alle Figuren spiele. Und das sind in dem Fall wirklich viele gewesen, also inklusive Moderator 6 Figuren, 4 davon in Beiträgen und dann noch einen Gast im Studio. Mhm. Aber trotzdem reale Personen eben in die Geschichten mit verwoben werden, die dann in O-Tönen eben auch dabei sind. Und das ist so das, was mir eben immer am meisten Spaß macht in der Parodie, dass man eigentlich mit den Mitteln der Originale daherkommt. Und dann gelingt eigentlich die komische Täuschung immer am besten. Und das gibt einem ja in der Parodie die Möglichkeit an die Hand zu zeigen, was eigentlich an dem, was wir jeden Tag zu hören und zu sehen und um die Ohren gehauen bekommen, in Wahrheit vielleicht tatsächlich absurd und auch aufgepumpt und wichtigtuerischer vielleicht als dringend nötig eben verbreitet wird.
Gibt es denn auch grundsätzliche Fragen an Journalismus? Also sagen wir mal so, es gibt ja auch eine Figur zum Beispiel, dieser Tierfilmer oder angebliche Tierfilmer, der mit Fake-Tieren gearbeitet hat. Offenbar irgendwann dann auch die Menschen ihm auf die Spur kommen und das Ganze wird auch zum Teil anmoderiert, eben mit dem Fall Klaas Relotius. Also es geht ja auch um grundsätzliche Fragen von Glaubwürdigkeit, von Echtheit, von auch Verlässlichkeit von Informationen. Inwieweit treibt sie das um?
Also so wie jeden eigentlich, der halbwegs ausgeschlafen sich mit dem beschäftigt, was wir tagtäglich in den Nachrichten, in Reportageformaten oder auch sonst in medialer Verbreitung zur Kenntnis gebracht bekommen. Ne? Das ist ja wirklich, hört sich jetzt blöd an und ist auch gar nicht so einfach mit einem Satz zu beantworten. Aber was kann man glauben? Und wie weit kann man mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, eben auch alles so täuschend echt verändern und behaupten und möglicherweise auch einfach inszenieren? Wie tendenziös kann eine Kolportage sein, dass man einfach auch ein Gefühl vielleicht nur mitnimmt oder eine Erzählweise über jemanden oder über etwas, was drumherum passiert? Das reicht ja weiter auch bis in die Boulevardmedien. Wie berichte ich über wen, warum überhaupt und in welcher Form ziehe ich den nach vorne an die Front und arbeite mich an dem ab? Was kann man glauben? Was kann man nicht glauben? Was ist erfunden? Was ist übertrieben? Und das ist auf jeden Fall immer eine gute Vorlage, auch zur Parodie.
Was glauben Sie, wenn Sie etwas hören, sehen, lesen?
Ja, sagen wir mal, ich versuche mich möglichst nicht im Internet zu informieren, also zumindest nicht in Foren, in denen Informationen tendenziös weitergetragen werden und in irgendwelchen Blogs. Alles kann kommentiert, geliked, gehatet werden. Da halte ich mich komplett raus, wenn man das manchmal so sieht. Beispiel Spiegel Online berichtet über irgendetwas und darunter kann man sich dann irgendwie seitenweise die Kommentare ansehen und wenn man sich mal den Spaß macht durchzulesen, was Leute teilweise dann auch in anderen Medien, wo sie sich dann äußern, in irgendwelchen Blogs dann teilweise absondern, was ja dann auch wieder eine Nachricht wird und wieder genommen wird und anders weitergetragen wird, da kann einem wirklich Angst und Bange werden manchmal, nicht? Weil das ja auch Denunzierung Tür und Tor öffnet, muss man ja auch mal klar sagen, aus der Anonymität heraus eben so zu operieren, zu Hause unter irgendeinem Pseudonym, dann sich irgendwo zu äußern. Das verselbstständigt sich letztlich alles und alles, was im Netz ist, wird weitergetragen, wenn es ein gewisses Spektakel sozusagen erfüllt. Also ich bleibe da wirklich ganz klassisch, was weiß ich, bei der Süddeutschen oder bei der FAZ oder bei der Zeit. Ich gucke mir die Tagesschau an. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen besser beraten.
Es ist doch eine interessante Entwicklung, dass man auf der einen Seite sehr viel mehr Angebote hat als Leser, Leserin, Hörer, Zuschauerin. Die Quellenlage ist viel breiter und man hat viel schnelleren Zugang auch. Auf der anderen Seite fragen sich viele, was ist eigentlich tatsächlich verlässlich und worauf kann man wirklich bauen?
Ja. Das stimmt. Andererseits, was ich ja auch ganz spannend finde, da sind wir dann auch wieder vielleicht bei dem Format oder überhaupt bei der ganzen Idee, die hinter diesem Zyklus steckt. Also es hat ja auch gefälschte Reportagen oder filmische Biografien gegeben über Leute, wie zum Beispiel Schorsch Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war so ein Format, wo wir uns jemanden ausgedacht haben, der offenbar 50 Jahre lang als Doppelgänger und Double für Franz Beckenbauer unterwegs war, wenn der nicht durfte, konnte, sollte oder wollte und das wirklich so weit gegangen ist, dass Leute geschrieben haben oder mich angesprochen haben und gesagt, ja, wir wissen schon, du kannst den gut parodieren und so, aber dass der Beckenbauer wirklich einen Doppelgänger hatte, das wussten wir gar nicht. Und wenn man sich das dann so überlegt, wie weit man das auch selber treiben kann, obwohl dann der eigene Name draufsteht und letztlich ja die Verabredung, wenn man so will, mit dem Publikum ist, dass die schon merken, es ist sozusagen ein komödiantisches Format, es ist Fiktion, dass man trotzdem, wenn man mit den Mitteln der Originale daherkommt, in der Parodie es so weit treiben kann, dass die Leute es doch glauben. Und ich finde, diese Ebene, die ist einerseits natürlich spaßig, wenn man so will. Es ist halt so ein kleines, mini-trojanisches Pferd, was man sozusagen ins Programm schiebt. andererseits aber auch wirklich beeindruckend.
Ja, haben Sie da einen gewissen Anspruch auch mit Frust, das Magazin, dass man vielleicht das auch ein bisschen dazu hilft, das Bewusstsein zu schärfen für Fake und für Wirklichkeit?
Ja, wobei ich mir da jetzt auf der anderen Seite auch keine großen Illusionen mache. Das ist so, wie jeder Liedermacher irgendwie früher mal gesagt hat, er hat auch eine Botschaft und irgendwie wir wollen die Welt verändern. Wirklich was verändern kann man mit sowas gar nicht so leicht und das ist auch nicht primär die Ambition. Wäre natürlich toll, wenn die Leute heute Abend Frust das Magazin sehen und dann genau diese Gedankengänge sich in Bewegung setzen. Aber ehrlich gesagt, bei Leuten, bei denen das möglich ist, dass sich solche Gedankengänge in Bewegung setzen, ist das mit Sicherheit auch schon sehr viel früher der Fall gewesen, dass man sich einfach überlegt, wo gucke ich genau hin, wo kommt mir also auch die Art der Kolportage und Präsentation auch im Netz oder so sowieso schon irgendwie merkwürdig vor und sehr übertrieben und sehr tendenziös und sehr reißerisch. Dann nehme ich ja sowieso Abstand davon. Ne?
Vielen Dank, Olli Dietrich, über Echtes und Falsches in den Medien und sein neues Satireformat Frust. Im Ersten. Natürlich auch in der Mediathek. Und im Studio ist jetzt ein Mann, der so viel für die Erinnerungskultur hierzulande getan hat. Historiker, Autor, Rabbiner Andreas Nachama. Er hat die Topografie des Terrors in Berlin mit aufgebaut, dort wo früher die Gestapo-Zentrale war. Vor über 30 Jahren war das eine bürgerschaftliche Initiative und heute eines der meistbesuchten Orte der Hauptstadt, der meistbesuchten Erinnerungsorte in Berlin. Zum Ende des Jahres geht Andreas Nachama in Ruhestand und jetzt ist er bei uns. Schönen guten Abend.
Hallo.
Haben Sie Ihren Schreibtisch schon ausgeräumt?
Nein, aber das mache ich noch und ich werde auch nicht zu denjenigen Kolleginnen und Kollegen gehören, die sich in der Topografie weiterhin einen Schreibtisch vorhalten, sondern ich werde von zu Hause aus arbeiten.
Das ist ein recht nüchterner Ort eigentlich. Also baulich nüchtern, die Ausstellung ist relativ nüchtern. Es hätte auch anders aussehen können. Es gab ja damals diesen Entwurf von Peter Zumthor, der ganz anders war, sehr expressiv war, wo es dann damals auch vor vielen Jahren eine Kostenexplosion gab. Dann wurde die Notbremse gezogen, dann jetzt dieser nüchterne Bau, diese nüchterne Herangehensweise, dieses Rationale, dieses Zurückgenommene, diesen Ort auf sich wirken lassende. Würden Sie im Nachhinein sagen, genau das war die richtige Entscheidung, es so zu machen und nicht anders?
Ja, so war es ja von Anfang an auch schon der kleine Pavillon, den wir da gehabt haben 1987, war eine Dokumentation, die möglichst unterkühlt, sachlich an die Dinge herangeht. Es ist eben keine Gedenkstätte, sondern es ist ein Lernort. Und ich sage mal, die Dokumente, die Fotos, die Aussagen, die wir treffen sollen, für sich überzeugen. Wir müssen da nicht ranschreiben, Hermann Göring, Kriegsverbrecher, hat einmal Ausrufungszeichen, sondern wir schildern ganz ruhig seinen Lebenslauf und wer dann den gelesen hat und zum Schluss kommt, das waren Kriegsverbrecher, dann hat das richtig gemacht. Aber wir müssen das nicht vorschreiben. Wir versuchen das möglichst unterkühlt und sachlich zu dokumentieren.
Geschichtspolitische Debatten werden ja schon immer geführt. Und wir reden jetzt von über 30 Jahren. Sie haben das Jahr 1987 erwähnt, wo es losging, wo die Ursprünge sind der Topografie des Terrors. Das sind 32 Jahre, da ist einiges passiert. Da war das damals ja noch hinter der Mauer, diese Topografie des Terrors. Seitdem hat sich die Welt verändert, auch der Blick auf die Geschichte hat sich verändert. Viele Zeitzeugen sind inzwischen verstorben, eine neue Generation prägt die Debatten. Wie hat sich die Erinnerungskultur, was die Nazizeit angeht, in den letzten 30 Jahren verändert? Wie kann man das beschreiben?
Na, ich würde einfach mal so sagen, von den globalen Sichten, die es in den 70er und 80er Jahren noch auf die NS-Zeit gegeben hat, ist es heute so, dass wir eben sehr genau kleinste Mosaiksteine betrachten und daraus Schlüsse ziehen. Und das ist, denke ich, so wird das nicht unbedingt weitergehen. Aber jede Generation wird neue Fragen an die Geschichte stellen. Und solange wie das der Fall ist, ist mir da auch nicht bange, dass es genügend Leute gibt, die hingehen und sich das angucken. Und jetzt kommt meine Nachfolge mit Frau Dr. Riedle, eine neue Generation von Historikern und Historikerinnen, die jetzt die Fragen neu aufgreifen werden. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Also ich will das nicht besser wissen, sondern ich will sehen, dass die Dinge, die wir bestellt haben, aufgenommen werden und sozusagen wieder weitergetragen werden. Möglicherweise auch mal in einer oder anderen Weise in einer anderen Form.
Ich wäre auch gerne so optimistisch wie Sie, aber wenn man sich so anschaut, dass die Erinnerung an die Nazizeit offenbar bei vielen nicht mehr selbstverständlich ist, so wie vielleicht früher. Also früher hatte man den Eindruck, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man an den Horror der Nazizeit erinnert. Das war war und ist immer noch Teil der Staatsräson dieses Nachkriegsdeutschlands. Aber in den letzten Jahren wird ganz ernsthaft auch von politisch etablierten Parteien darüber diskutiert, inwieweit man diesen Teil der deutschen Geschichte vielleicht anders sehen könnte oder ihn zumindest vielleicht nicht mehr so als so bedeutend ansehen könnte. Stichworte wären Vogelschiss in der deutschen Geschichte, das haben wir gehört, oder die 180-Grad-Wende, die geschichtspolitische 180-Grad-Wende. Dann erleben wir ganz aktuell ein kleines Beispiel, wie in der CDU in Sachsen-Anhalt offenbar mit einem Funktionär mit rechtsradikaler Vergangenheit umgegangen wird. Ist die Nazi-Zeit plötzlich wieder debattierbar geworden? Werden Tabus gebrochen?
Ich glaube, die wurden immer gebrochen. Und das ist die Geschichte der Bundesrepublik. Also das war in den 50er Jahren natürlich mit einer ganz anderen Generation an der Tagesordnung. Davon haben wir nichts gewusst. Und ich weiß, wie die Ausreden waren.
Da waren die Täter noch auf der Straße.
Und sagen wir mal, auch Ende der 70er Jahre, als das erstmal sozusagen dieses große Gedenken an die Reichspogromnacht aufkam, dann 79 die Fernsehserie Holocaust, da haben die Leute dann in Diskussionen geraten mit ihren Eltern und Großeltern. Also es gab immer solche Phasen, wo man auf einmal gesagt hat, ach, das kann doch gar nicht wahr sein, das hat es gegeben und ich weiß wie. Und ich glaube schon, das gehört einfach bei so einer monströsen Geschichte dazu. Ich glaube das nicht, dass die Leute das einfach zur Seite schieben werden, weil es steht die Gedächtniskirche, es steht der Anhalter Bahnhof, es gibt sozusagen diese endlosen und riesigen Soldatenfriedhöfe mitten in Europa. Also die Fragen, wie war das alles möglich? Es gibt die Einschusslöcher im Gropiusbau, um es mal sozusagen, wie war das alles möglich? Die wird immer wieder kommen, aber es werden vielleicht andere Fragen gestellt werden. Und das ist ja auch interessant. Ja, es ist ja zum Beispiel interessant, die Frage zu stellen, wie war das mit der Euthanasie? Warum wurden da Menschen, nur weil sie sozusagen nicht mehr voll funktionsfähig waren und nicht so geschafft haben wie andere, mal eben einfach so planmäßig ermordet? Mhm. All die Fragen, die kommen, glaube ich, immer wieder. Und
solange das andere Fragen sind, glaube ich, gibt es da durchaus noch Hoffnung, was die Erinnerungskultur angeht. Aber wenn gar keine Fragen mehr gestellt werden. Wir haben es ja zum Beispiel noch ein anderes kleines Beispiel, was wir in den letzten Tagen auch gehört haben. Eine Schulklasse im Erzgebirge. Da wurde darüber berichtet, dass man da also die Gedenkstätte Buchenwald besuchen wollte. Und im Vorfeld dieses Besuches sollte das Tagebuch der Anne Frank gelesen werden. Und ein Drittel der Eltern einer Klasse hätten sich nach diesen Berichten jedenfalls beschwert darüber, dass man dieses Tagebuch der Anne Frank lesen würde. Das wäre nur eine Perspektive von vielen möglichen. Also man kann all diese kleinen Beispiele aus dem Alltag immer weiter fortführen, die auch durchaus skeptischen Beobachtern Angst einjagen könnten, dass die Erinnerung an die Nazi-Zeit irgendwann nicht mehr selbstverständlich ist, oder?
Also ich würde mal einfach so sagen, in meiner Schulzeit wurde auch kontrovers darüber gesprochen, ob man das Tagebuch der Anne Frank lesen sollte und ob es nicht sozusagen eigentlich lieber die Erinnerung von einem deutschen Vertriebenen aus den Ostgebieten sein sollte. Also ich glaube, Erinnerungsarbeit ist immer eine, die umstritten ist. Wenn sie nicht umstritten ist, dann braucht man sie nicht mehr. Dann wissen es die Leute. Erinnerungsarbeit war umstritten, sie ist umstritten. Und wenn sie Erinnerungsarbeit auch wirksam sein soll, dann wird sie umstritten bleiben, weil nur dann macht es Sinn, sie überhaupt zu machen. Wenn man gegen Gleichgültigkeit, gegen Ignoranz, gegen Brutalität, gegen Faschismus, wenn man dagegen etwas unternehmen will, dann muss man sich die Dinge angucken und dann gibt es all diese Dinge. Aber es wird immer Leute geben, die widersprechen, klar.
Aber sind die Kämpfe darum stärker geworden? Jetzt muss man mehr darum kämpfen, dass die Nazi-Zeit in Erinnerung bleibt. Als, sag ich mal, noch vor 10 Jahren.
Ich bin da nicht so sicher. Also wenn man sich mal anguckt, wie schwierig das war, eben diese Topografie des Terrors da mitten in der Stadt zu platzieren, wie viele Leute gab es, die gesagt haben, ach, das brauchen wir jetzt nicht mehr. 87, wir reden von 87, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann wurde gesagt, 95, 50 Jahre nach 1945, ja, das ist jetzt die letzte große Erinnerungswelle. Das wurde schon immer prognostiziert und immer wieder kamen doch neue Fragestellungen auf, das muss man einfach mal sagen, andere. Und ja, der Blick hat sich schon verschoben. Ich würde sagen, er hat sich ein Stück verschoben, ein bisschen weg von den Opfern hin sozusagen, nicht unbedingt zu den Tätern, aber zu den Strukturen dieser Frage, wie war das möglich? Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Bleibe ja sozusagen ein Akteur, wenn auch nicht in der Topografie, sondern auf dem Feld. Und ich bin bereit, auch zu lernen, was es an neuen Fragestellungen gibt.
Denn Sie sind ja engagiert auch in diesem Projekt House of One. Das wird ein religiöses Gebäude sein in der Mitte von Berlin für die drei großen klassischen Weltreligionen, nämlich Judentum, Christentum und Islam. Im April, glaube ich, ist auch dann Grundsteinlegung, endlich, ne? Nach jahrelangen Vorbereitungen. 2024 könnt ihr es dann eröffnen. Sie sind da sehr engagiert. Da wird es so drei Sakralräume geben und einen gemeinsam verbindenden Raum. Wie nah sind sich die drei Weltreligionen heutzutage wirklich?
Naja, wenn man die Politik weglassen würde, wenn man sozusagen nur um die religiösen Inhalte gehen würde, glaube ich, gibt es da schon eine Nähe. Das sehen nicht alle so, das wollen auch nicht alle so sehen. Und zwar vollkommen unabhängig, sozusagen in welchen der drei Kerne ich mich jetzt begeben würde. Aber ich würde einfach mal so sagen, es hat in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder einen Tridialog gegeben zwischen Juden, Christen und Muslimen. Der hat eigentlich immer daran gekrankt, dass, also ich erinnere mich an meine erste Konferenz 1973 in Bendorf am Rhein, wunderbare Woche gewesen. Wir haben über Ibrahim gelesen und waren viel schlauer geworden. Und im Jahr drauf kamen wir da wieder zusammen. Dann waren das ganz andere Leute, eine ganz andere Frage. Es gab gar keine Kontinuität. Und das kann man über alle Jahrzehnte hinweg so sagen. Es hat diese Kontinuität nie und an keiner Stelle gegeben. Selbst bei wunderbaren Projekten, wo man gemeinsam Noah gelesen hat, Jugendlichen Floß zusammengebaut haben und viele Dinge gemacht haben. Immer wieder war es so, die Pfarrer waren weg, die Imame waren weg, die Rabbiner waren weg und man fing wieder von vorne an. Und hier ist es eben so, es ist ein Haus da und wir, diese drei Geistlichen, die jetzt da sind, sind sozusagen ja eher Intendanten, die dann später dafür sorgen, dass unterschiedliche Ausformung von Judentum, unterschiedliche Ausformung von Christentum, Orthodoxe, Evangelikale, ich habe keine Ahnung, dort mal Gottesdienste feiern und zusammenkommen. So wird es auch bei den Muslimen sein. Und dann, denke ich, kommt man untereinander ins Gespräch, es kommen unterschiedliche Gruppen untereinander ins Gespräch, es bleibt ein Kern und der strahlt dann hoffentlicherweise, wenn es gut geht, auch in die säkulare Stadtgesellschaft aus, die dann in diesen alle verbindenden vierten Raum kommt und mit uns oder mit anderen über Fragen der Religion, des Lebens oder der Zukunft sprechen.
Dann hoffen wir das Beste für dieses Projekt House of One. Auch engagiert dort Andreas Nachama, denn er ist nicht nur Historiker und Autor und seit über 30 Jahren Stiftungsdirektor der Topographie des Terrors in Berlin gewesen, sondern eben auch Rabbiner. Jetzt zum Ende des Jahres verlässt er die Topographie des Terrors, geht in den Ruhestand, aber das Wort Ruhestand trifft in diesem Fall überhaupt gar nicht zu. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Maya Fiedler.
Sie war das erste Bond-Girl der Filmgeschichte. Nun ist die französische Schauspielerin Claudine Auger in Paris gestorben. Das teilte ihre Agentur Time Art mit. Auger wurde 78 Jahre alt. In den 60er Jahren spielte sie an der Seite von Sean Connery im James-Bond-Film Feuerball. In ersten Rollen war Auger an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon im Film Christine aus dem Jahr 1958 zu sehen. Internationale Bekanntheit erlangte sie dann 1965 mit ihrer Rolle als Bond-Girl Domino. Auger wurde 1941 in Paris geboren und begann ihre Karriere als Model. Gebrauchte E-Books dürfen nicht ohne weiteres weiterverkauft werden. Nach EU-Recht handelt es sich um eine öffentliche Wiedergabe, die vom Urheber genehmigt werden muss. So urteilte heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßte das Urteil als großen Erfolg für ein faires Urheberrecht. Jan Henrich.
Im konkreten Fall ging es um einen Online-Händler in den Niederlanden. Dieser bietet gebrauchte E-Books zum Kauf oder Tausch an. Die Käufer müssen lediglich zusichern, dass sie ihr Exemplar löschen werden, wenn sie es gelesen haben. Zwei Verlagsverbände hatten dagegen geklagt und bekamen vom EuGH nun Recht. Damit können die Urheber bzw. Rechteinhaber alleine entscheiden, wie E-Books online verkauft werden.
Knapp 90.000 Fanseiten in sozialen Netzwerken haben von bezahlten Gefällt-mir-Angaben, sogenannten Likes, profitiert. Dabei gehe es um Auftritte von Politikern, Parteien, Unternehmen und Prominenten. Bei Facebook, Instagram, Google und YouTube. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Sie berufen sich auf einen Datensatz, aus dem aber nicht hervorgehe, wie viele sogenannte Likes gekauft wurden und wer das getan hat. Facebook erklärte, die entsprechenden Anbieter und Accounts zu entfernen, sobald sie identifiziert worden seien. Peter Hornung.
Den Recherchen zufolge profitierten alle politischen Parteien von manipulierten Likes, Orts-, Kreis- und Landesverbände sowie mehrere Abgeordnete. Die Bundesgeschäftsstellen der Parteien erklärten, sie lehnten Gefällt-mir-Angaben gegen Geld ab. Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, sagte, der Kauf von Likes sei Irreführung. Wer so etwas als Politiker tue, versuche damit auf die allgemeine Meinungsbildung Einfluss zu nehmen.
Der deutsche Ex-Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist aus der chinesischen Version eines beliebten Computerspiels gelöscht worden. Das chinesische Unternehmen begründete das Entfernen von Özils Figur aus dem Fußballspiel Pro Evolution Soccer mit dessen angeblich extremen Aussagen über China. Özil hatte vergangene Woche die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang kritisiert und das Schweigen muslimischer Staaten angeprangert. Chinesische Medien kritisierten den türkischstämmigen Fußballer daraufhin scharf.
Maja Fiedler mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Was mir heilig ist.
Und das fragen wir heute die aus Thüringen stammende Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche. Sie ist Referentin für Diversität bei der Bundeszentrale für politische Bildung und aktiv im Vorstand von ADEFRA, Schwarze Frauen in Deutschland.
Also heilig ist mir eigentlich gar nichts. Das Wort finde ich sehr schwierig. Wenn ich ein bisschen länger das auf mich wirken lasse, dann merke ich auch, dass es heilig hat für mich etwas mit Ausschlüssen zu tun. Es hat stärkere Grenzen, also mit heilig ist das große Feld von dem, was unheilig ist, was auch ein bisschen damit toxisch ist oder zumindest in einer Form schon abgewertet wird, ist damit auch mit besetzt. Man kann für etwas brennen, ohne dass man schon das andere abwerten muss. Deswegen suche ich Möglichkeiten, etwas zu benennen, was jetzt nicht unbedingt mit dieser Dualität von heilig und unheilig sich beschäftigt. Aber mir brennt sehr viel unter den Nägeln und vor allem liegt mir viel am Herzen. Und eine Herzenssache ist mir vor allem auch die kollektive Bewegung von schwarzen Menschen und Menschen of Color hier in Deutschland, dass sie sowohl als BürgerInnen gesehen werden, dass sie die Möglichkeit haben, politisch, sozial, kulturell auch teilhaben zu können. When you hear it, keep on trying to get near it. Es ist mir eine Herzenssache, dass schwarze Menschen und Menschen of Color selber Möglichkeitsräume haben, ihr Leben zu gestalten. Meine Herzenssache kommt aus meinem Zentrum des Lebens und das ist eingebettet in schwarzen feministischen Communities. Ich bin seit 1990 aktiv in einer politischen Community, aber auch sozial, in meinem sozialen Umfeld, in meinem Leben. Das ist nicht nur ein Teil oder eine Arbeit und ich gehe dann 20 Uhr oder 19 Uhr nach Hause, sondern ich lebe diese Communities. Je älter ich werde, umso mehr nähere ich mich auch Spiritualität an, muss ich sagen. Und zwar nicht so sehr in diesen klassischen Auswirkungen wie Yoga oder so etwas, sondern eher auch mit der Bedeutung von kollektiver Erfahrung, was wir sehen in Erinnerungen, in was ich eingebettet bin. Da merke ich schon, das lässt sich gar nicht begreifen, erfühlen, ohne in der Form von der Spiritualität. Ich merke das auch, wenn ich jüngere Generationen jetzt sehe, die total also anders drauf sind, die sozial anders leben. Natürlich, das ist auch gut so. Und die viel von dieser Bewegungsenergie aufnehmen. Und das hat nichts mit meiner Person zu tun. Und dann sehe ich, dass das ein Wirkungsfeld ist, in dem wir da zusammen sind. Und das da hat was sehr Schönes. Und es erinnert mich an meine Zeit, als ich vor 30 Jahren jung dazukam und auch Ältere gesehen habe, mit denen ich vielleicht persönlich jetzt erstmal nicht so geklickt hätte, aber ich gespürt habe, was die für einen Raum geschaffen haben und dass das halt auch ein Raum für mich ist. Damals konnte ich das aber schon gar nicht so verworten, geschweige denn auch eigentlich so richtig erfassen. Und deswegen, also das ist vielleicht das Spirituelle. Also es ist auch eine Verbindung mit meinem früheren, mit meinem jüngeren Ich zurück zu sehen, ah, das sind diese Räume.
Die Kulturwissenschaftlerin Peggy Piesche darüber, was ihr heilig ist in unserer Reihe hier in der Vorweihnachtszeit. Und morgen hören wir die Historikerin Benedikt Savoy darüber, was ihr heilig ist. Übrigens auch im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. So, jetzt Zeit für den Weltuntergang in Wien am Burgtheater.
Diese Menschen hier haben in ihrem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen schufen bisher etwas über sich hinaus. Und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückkehren, als den Menschen überwinden? Was ist der Affe für den Menschen?
Tag des Zorns, heute Abend in Wien am Burgtheater von Alexander Kerlin, Kai Voges und Paul Wolfisch. Eine Endzeitoper wurde angekündigt und das Ganze gesehen heute Abend von Michael Lages. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Endzeitoper, was war es denn wirklich?
Ja, der Begriff Endzeitoper ist ja nicht irgendwie kulturhistorisch geschützt. Es ist eine Montage aus allen möglichen Weltuntergangsfantasien und Szenarien und eben über der Musik von Paul Wolfisch, der ein kleines Trio im Bühnenvorraum leitet und tatsächlich eine massive Musik unter die Geschichten legt, manchmal sogar ein bisschen zu massiv, wie ich finde. Aber vor allen Dingen ist es eine Ansammlung von Geschichten, die davon erzählen, dass demnächst die Welt untergeht und dass die Geschichte mit der Menschheit ein Irrtum war und demnächst dann auch zu Ende gehen wird.
Was sind das für Geschichten?
Das sind historisch relativ klar verortete. Die fangen in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes an und enden bei der antiken Kassandra. Das sind Texte, die von Friedrich Nietzsche sind, bei dem ja der Mensch als solcher im Übermenschen aufgehen soll. Aber auch von Jean Paul, die berühmte Rede des Christus, dass kein Gott sei. Also das sind alles so literarische Schnipsel, die auch, das ist ganz angenehm, in der Aufführung selber in den teilweise auf Video aufgenommenen Szenen tatsächlich untertitelt werden. Das heißt, man bekommt auch mit, was man da gerade von wem hört. Das ist ja meistens in solchen Montageproduktionen nicht ganz so selbstverständlich. Dazu gibt es zu dieser Montage Struktur, eine Grundgeschichte, ein sonderbarer Flug mit einem Flugzeug, aus dem plötzlich Menschen verschwinden, also mitten beim Flug verschwinden die. Man kann offenkundig auch aus dem Flugzeug rausspringen, also so mit Luftdruck oder so ist dieses Flugzeug nicht ausgestattet. Und das ist tatsächlich ein Apokalypseflug, wo zum Schluss Steve Bannon sozusagen der Flugleiter ist, also der Pilot, und seine Horrorfantasien davon, wie sozusagen die Gutmenschen alles wegballern und wegtöten werden, was sich ihnen in den Weg stellt. Also der rechtsradikale Terrorist per se taucht da auf und wird zum Flugzeugführer. Also das ist die Basis der Geschichte, aber sie ist nicht die entscheidende.
Was ist das Entscheidende für diesen Abend?
Entscheidend ist das Durcheinander, das Nebeneinander, das Hintereinander. Die Bühne von Daniel Roskamp dreht sich die ganze Zeit sehr langsam und die Figuren, die dort auftauchen, häufig Paare, bewegen sich sozusagen durch diese Szenerie, sprechen, werden wie so oft bei Kai Voges in den Bildern von Foxy Bärenklau abfotografiert, abgefilmt und auf zwei Videowände geworfen. Also es ist eine Bilder- und ja, eine Bilder- und Eindrucksorgie, die mit einem Sturz beginnt. Ein Mann fällt vom Hochhaus 25 Sekunden lang, jede Sekunde mit einem Donnerschlag untermalt. Und am Ende fliegt er sozusagen umgekehrt gen Himmel und verschwindet irgendwo im Äther. Solche Albtraumfantasien sind versammelt. Eine Sturzgeburt, gleichzeitig wird real auf der Bühne bzw. in einem geheimen Raum Sex getrieben. War früher mal provokant, ist es glaube ich heute nicht mehr. Und es ist ein Abend, der einen tatsächlich an jedem Moment, in jeder Minute dieser 2 Stunden und ein bisschen abholt an einer Wahrnehmung, einer Empfindung über die literarischen Texte, über die Bilder, sozusagen über die massiv emotionalisierende Musik. Eine Art von Theater, die ich so noch nicht kenne, die es in Dortmund bei Kai Voges aber schon öfter gegeben hat. Und es ist ja so, Kai Voges inszeniert jetzt sozusagen im ersten Jahr von Martin Kuschei an der Burg, wird aber im nächsten Sommer auch Direktor am Volkstheater in Wien.
Also stellt sich dem Wiener Publikum schon mal ein bisschen vor.
Ja, ja, nicht ganz unpikant und ist mit Sicherheit auch ein großer Einstieg, um zu zeigen, was da auf das Volkstheater zukommen wird. Und Kai Voges ist ein durchgesetzter, ein bisschen zu ambitiöser Regisseur, finde ich manchmal. Aber das ist ein großer, wie gesagt, ein groß gedachter Wurf, der diese über 2 Stunden Trommelfeuer auch tatsächlich auf uns loslässt.
Michael Lages über Dies Irae, Tag des Zorns von Alexander Kerlin, Kai Voges und Paul Wallfisch, eine Endzeitoper, so wird das Ganze angekündigt am Burgtheater in Wien und die nächste Aufführung am Samstag. Albrecht Dürer, natürlich Albrecht Dürer, der große Meister aus Nürnberg, aber Michael Wohlgemuth? Eher weniger. Dabei war er sein Lehrer. Der junge Dürer ging durch die Werkstatt von Michael Wohlgemuth. Und die Stadt Nürnberg hat sich jetzt gedacht, der Mann braucht ein bisschen mehr Spotlight bei diesem berühmten Schüler. Und es gibt jetzt eine Ausstellung in der Stadt an mehreren Orten, groß gedacht, im Albrecht-Dürer-Haus, im Germanischen Nationalmuseum, im Museum Tucherschloss und auch den großen Kirchen in Nürnberg und in Schwabach. Und Markus Huber ist Sammlungsleiter in Nürnberg und einer der Kuratoren der Ausstellung. Wer war Wohlgemuth?
Michael Wohlgemuth ist eine faszinierende Persönlichkeit als Malerunternehmer. Er ist weniger ein bedeutender Künstler, als vielmehr ein ganz faszinierender Organisator, ein Dirigent einer großen Künstlerwerkstatt, der es also wunderbar verstanden hat, verschiedene Künstlerpersönlichkeiten einzusetzen, für große Projekte Teams zusammenzustellen und auf diese Weise eine bemerkenswerte Produktivität erlangen konnte und große Aufträge zu verlässlichen Konditionen abzuliefern. Managementqualitäten, so würde man es vielleicht heute ausdrücken.
Wie hat sie das genau gezeigt, diese Managementqualitäten, wie Sie sagen, also dieses Bewusstsein auch für den Kunstmarkt? Für wen hat er wie produziert, unter welchen Bedingungen?
Bei Michael Wohlgemuth ist bemerkenswert, wie viele unterschiedliche Gattungen er auch bedient. In Nürnberg 1472 übernimmt er die Werkstatt Hans Pleidenwurfs, ein bedeutender Künstler, der aus Bamberg kommend in Nürnberg eine weit über Nürnberg hinaus wirksame Werkstatt aufgebaut hat. Und Michael Wohlgemuth führt diese Werkstatt weiter, übernimmt auch die Werkstattmaterialien, die Musterbücher, die Zeichnungen, die Modeln zur Herstellung von Presbokarten etc. und führt diese Werkstatt weiter und bedient ganz unterschiedliche Gattungen. Also sehr früh bekommt er einen sehr bedeutenden Auftrag, indem er in die Lorenzkirche ein großes Glasfenster liefert, ein Auftrag von Kaiser Friedrich III. Dann entstehen auch sehr große Altarwerke. Man muss sich vorstellen, diese großen Altäre, die zum Teil dreifach wandelbar waren, beinhalten ein einziger Altar bereits um die 20 Tafelgemälde. Also allein die Masse musste erst produziert werden. Und gleichzeitig schaffte es eben mehrere solche große Projekte parallel in seiner Werkstatt zu fertigen. Und dann gibt es auch noch eine weitere Facette, dass Wohlgemuth eben auch in der Druckgrafik sehr große Projekte übernimmt. Das bekannteste ist die Schädelsche Weltchronik, ein faszinierendes Buch, das mit nicht weniger als 1800 Holzschnitten illustriert ist. Also auch hier wieder eine unglaubliche Masse, die erstmal bewältigt werden musste. Und da zeigt sich einfach diese Qualität, dass er Leute für sich gewinnen konnte und auf diese Weise eben solche Großaufträge kosten- und zeitgerecht abliefern konnte.
Und wie viel davon zeigen Sie bei Ihrer Ausstellung in Nürnberg? Ich meine, ein paar Dinge sind ja nun mal einfach vor Ort. Sie haben die Lorenzkirche ja schon erwähnt, aber haben Sie auch noch, zeigen Sie Dinge, die sonst in Nürnberg nicht zu sehen sind?
Die Ausstellung ist eine dezentrale Ausstellung. Sie umfasst insgesamt 9 Stationen in Nürnberg, aber auch außerhalb. Nämlich ist es auf die Stadtkirche St. Johannes und St. Martin in Schwabach mit eingebunden. Allerdings wird es kaum Leihgaben geben. Ich sage kaum Leihgaben. Es gibt einige ganz, ganz spannende aus der Universitätsbibliothek Erlangen im Dürerhaus, wo das Thema der Druckgrafik thematisiert wird. Und es gibt ein Bildnis der Ursula Tucher, das im Tucherschloss gezeigt wird, das wir als Leihgabe zeigen. Aber die übrigen Stücke sind tatsächlich entweder in den Museen in Nürnberg oder tatsächlich noch eben an ihrem originalen Aufstellungsort in Nürnberger Kirchen.
Was erfährt man eigentlich über ihn, über Michael Wohlgemuth als Lehrer? Wie war das Verhältnis zu Albrecht Dürer als Schüler?
Wir wissen tatsächlich nicht viel. Bemerkenswert ist allerdings, dass was wir über Wohlgemuth wissen, ist in der Regel Überlieferung durch Albrecht Dürer.
Waren das gute Erinnerungen? Waren das freundliche Erinnerungen? Oder gab es doch mal Streit in der Werkstatt?
Also es scheint so, dass Wohlgemuth für Dürer eine sehr große Rolle gespielt hat. Das zeigt sich allein in der Tatsache, dass er den 82-jährigen Wohlgemuth lange, nachdem Dürer aus dessen Werkstatt ausgeschieden war und bereits selber ein gefeierter Künstler war, indem er seinen alten Lehrmeister noch porträtiert. Und zwar in einem ganz intimen Porträt, das wirklich nur für ihn selbst bestimmt war. Wir können das nachvollziehen, weil er die Inschrift, bei dem er eben den Entstehungszeitpunkt und das Alter seines Meisters einträgt, diese Inschrift erweitert er nach dem Tod Michael Wohlgemuths, indem er dann eben noch den Todestag und ein bisschen die Todesumstände ergänzt. Und das zeigt, dass er immer noch in Besitz dieses Gemäldes war und dass er das offensichtlich für sich als ein ganz persönliches Erinnerungsstück an seinen Meister gefertigt hat. Und das zeigt doch, dass es ein sehr persönliches Verhältnis offensichtlich gab.
Also auf nach Nürnberg, um Michael Wohlgemuth zu entdecken, den Lehrer von Albrecht Dürer in einer neuen Ausstellung, die sich über die ganze Stadt zieht und auch noch einen Nachbarort mit dabei hat, nämlich Schwabach. Das war Markus Huber, Sammlungsleiter in Nürnberg und einer der Kuratoren dieser Ausstellung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und Ulrike Timm schaut in die Feuilletons des nächsten Tages, also vom Freitag.
Macht Yom Kippur zum Feiertag. Das wünscht sich der evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf in einem ausführlichen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, um nach den Anschlägen von Halle und dem immer offensichtlicher werdenden latenten Antisemitismus in Deutschland stärkere Zeichen zu setzen als die Forderung nach mehr Polizeipräsenz und dem Ruf nach besserer historischer Bildung. Gerade die christlichen Kirchen sollten das unterstützen und gegebenenfalls ihren Pfingstmontag dafür abgeben, der in vielen anderen Ländern ohnehin kein Feiertag mehr sei. Yom Kippur, der Versöhnungstag, gilt als der bedeutendste Feiertag der Juden. Selbst viele säkulare Juden sehen in ihm einen Tag der Einkehr und Selbstreflexion, schreibt Graf. Der heiligste Tag der Juden als ein staatlich geschützter Feiertag für alle Deutschen, welchen Glaubens oder welcher Weltanschauung auch immer, das wäre ein starkes Symbol. Und weiter lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen, muslimische Akteure täten gut daran, eine entsprechende Initiative christlicher Kirchenvertreter ihrerseits zu unterstützen, auch als einen Ausdruck der entschiedenen Absage an den Antisemitismus in manchen islamistisch geprägten Sozialmilieus. Ihr verständliches Eintreten für einen eigenen Feiertag der Muslime könnte dadurch nur an Überzeugungskraft gewinnen. Vielleicht schreiben sich solche visionären Sätze tatsächlich am besten vor Weihnachten. Spannend wäre, wenn sie eine echte Diskussion anregen, die nach den Feiertagen weitergeht. Ansonsten kommen die Feuilletons zwar schon in feiertäglicher Gemächlichkeit, aber auch deutlich profaner daher. Schenken bitte nur mit Cutter, empfiehlt die Neue Zürcher Zeitung für alle Buchpräsente und fragt sich und uns, was aus all den Bücherstapeln wird, die im Dezember gekauft werden, als könne man von Januar bis November keinen Lesestoff kriegen. Und wie viele Bücher würden passionierten Nichtlesern unter den Weihnachtsbaum gelegt? Die Coop-Zeitung jedenfalls riet eins im Januar, alten Schinken mit dem Cutter die Seiten herauszuschneiden, den Buchleib mit Erde zu füllen und ihn als Pflanzentopf zu verwenden, schreibt Claudia Mäder und fürchtet sich jetzt schon, denn, Zitat, aus den ausgeweideten Büchern werden Bäumchen sprießen und ihr Papier wird uns neue Bücher bescheren, die im nächsten Jahr wieder unter allen Tannen liegen. Unwahrscheinlich, dass die Kollegin der Neuen Zürcher Zeitung das neue Taz-Feuilleton schon kennt. Und doch liest es sich, als bildeten Neuzürcher und Taz ein vorweihnachtliches Gruseltandem. Die Taz nämlich beschwert sich halb glossierend, halb ernsthaft über unseren Massenmord an Tannenbäumen. Zitat: 27 Millionen Bäume werden 8 bis 12 Jahre herangezüchtet, meist in Monokulturen und mit Pestiziden besprüht, um dann 2 Wochen lang in muckelig warmen Buden ihrem endgültigen Ende entgegenzusiechen. Eine Baumleiche im Wohnzimmer, beladen mit Kerzen und Lametta. Die Taz nennt das den arborischen Weihnachtshorror und empfiehlt vom patenten Kleiderbügeldrahtbaum bis zur pfiffigen Leitervariante Alternativen. Zudem stünden in deutschen Haushalten genug Grünpflanzen herum, denen sich ein Weihnachtsengel aufstecken ließe. Dann vielleicht doch besser Christrose statt Baum. Die ist zwar giftig, war aber schon den alten Griechen bekannt als probates Mittel gegen Wahnsinn, Schwachsinn und Epilepsie, als ein Medikament gegen die Unwesentlichkeit des Hirnes. Das steht nun wieder in der FAZ. Und den möglicherweise aus Baumschredder hervorsprießenden neuen Büchern, die die Neue Zürcher Zeitung befürchtet, könnte man ja auch mit der elektronischen Alternative begegnen. Muss man aber nicht.
Ulrike Timm mit den Feuilletons vom Freitag. Und das war also Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.